Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein, dem Podcast des Blackbox-Protokolls. Am Mikrofon für euch heute mal wieder Thomas Heine und ich wollte euch heute von ein paar Rechercheergebnissen erzählen, die ich sehr bemerkenswert fand. Für ein Psychologieseminar habe ich vor kurzem mal nach speziellen Statistiken gesucht und dabei sind mir zwei Auswertungen von Umfragen aufgefallen, die ich einfach bemerkenswert fand. Zwei international angelegte Studien, die für sich genommen schon ganz interessant waren. Besonders interessant fand ich sie aber, wenn man sie zueinander in Beziehung setzt. Das eine war der jährliche World Happiness Report. In dem wird jedes Jahr anhand von vielen verschiedenen Faktoren ermittelt, wie glücklich die Menschen in einzelnen Ländern durchschnittlich sind. Gallup World Pulse Surveys hat diese Statistik für das Jahr 2018 zusammengestellt und dabei haben die 156 Länder in die Analyse einbezogen. Im Detail wurde da zum Beispiel das von den Einwohnern empfundene Maß an sozialer Unterstützung abgefragt oder Dinge wie die Freiheiten der Lebensgestaltung. Und neben solchen subjektiven Faktoren sind aber auch objektive Aspekte dabei gewesen, wie das Pro-Kopf-Einkommen oder auch die Lebenserwartung. Wie auch immer, die drei Erstplatzierten in diesem Jahr, also 2018, sind Finnland vor Norwegen und Dänemark. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend, denn die drei tauchen seit Jahren in den Top 5 auf, immer mal mit wechselnder Reihenfolge. Insofern hat mich auch dieses Ergebnis jetzt nicht weiter irritiert, bis ich mir eben die zweite Statistik, die zweite Untersuchung angeschaut habe, von der ich eben gesprochen habe. Und das war der Wealth Report der Credit Suisse Bank. In dem ging es also um den durchschnittlichen Reichtum und den Wohlstand der Länder. Nur noch mal zur Erinnerung, die Top 3 der glücklichsten Länder 2018 sind Finnland, Norwegen und Dänemark. Und den Menschen in diesen Ländern geht es sicher auch finanziell und materiell nicht schlecht, was den allgemeinen Wohlstand angeht. Aber unter den Top 5 der reichsten Länder der Welt tauchen die drei nicht auf. Was den durchschnittlichen Wohlstand, letztlich die Finanzen angeht, stehen auf den ersten drei Plätzen Länder wie die USA, Australien und die Schweiz. Deutschland landet bezüglich des gefühlten Glücks auf Rang 16, was ja auch nicht gerade weltmeisterlich ist. Und interessanterweise liegen wir aber bezüglich des Reichtums deutlich weiter vorne in den Top 10. Wo genau, hängt immer davon ab, was denn jetzt bei der Untersuchung genau berücksichtigt wird. Die meisten Reichtumsstudien verorten uns irgendwie etwa auf Platz 4 weltweit. Ja, was hat mich jetzt irritiert? Naja, im Allgemeinen eben, dass keiner aus den Top 3 der reichsten Länder auch zu den Top 3 der glücklichsten gehört. Und was Deutschland im Speziellen angeht, passt das ja auch ganz gut. Wir liegen zwar im Durchschnitt ziemlich weit vorne, wenn es um Reichtum und Wohlstand geht, durchschnittlich, so glücklich, dass wir aber auch nur annähernd an den Top 10 kratzen, macht uns das offensichtlich aber nicht. Ich meine, dass Geld alleine nicht glücklich macht, ist ja eine Binsenweisheit. Und dass man mit Statistiken, wenn man sie hin und her dreht, irgendwie immer alles und jedes beweisen kann, ist ja auch klar. Aber manches macht ja trotzdem nachdenklich. In einer anderen internationalen Untersuchung aus dem Jahr 2015 wurden immerhin über 50.000 Kinder und Jugendliche befragt, wie glücklich sie sich fühlen. Ganz vorne? Kinder ausgerechnet aus Rumänien und der Türkei. Und da sollten wir mal berücksichtigen, dass Rumänien bezüglich des Reichtums weit unter dem Weltdurchschnitt auf Platz 78 liegt. Und auch die Türkei, Platz 2 bei den Kindern, ist mit Platz 67 weit unterdurchschnittlich, was den Wohlstand angeht. Dieser Durchschnitt liegt zwischen den Plätzen 34 und 35. Rumänien Platz 78, Türkei Platz 67 und trotzdem, die Kinder in Rumänien und der Türkei gaben an, am glücklichsten zu sein. Und an ihrem finanziellen Wohlstand lag das also ganz sicher nicht. Das ist ja schon mal spannend. Einem glücklichen Leben ist ein gutes Auskommen nun meist nicht hinderlich. Aber es gehört eben doch noch mehr dazu. Gesundheit beispielsweise oder auch das Gefühl, etwas Sinnvolles mit seinem Leben anzufangen. Und natürlich auch Dinge wie ein intaktes soziales Umfeld und ähnliches. Dass also Geld alleine nicht glücklich macht, bestreitet wohl niemand. Aber interessant wird diese Binsenweisheit, wenn man das Wort allein mal weglässt. Dann stimmt es nämlich gar nicht mehr so richtig. Wenn ich das Wort alleine weglasse und nur sage, Geld macht nicht glücklich, dann würden mir wohl viele Menschen antworten, dass es zwar nicht das Geld sei, aber das sorgenfreie Leben, das es ihnen ermöglichen würde. In den USA hat es einige Untersuchungen zum Zusammenhang von Einkommen und Glück gegeben. Und die zeigen recht einheitlich, dass es bei Menschen, die mehr als rund 70.000 US-Dollar im Jahr verdienen, also etwas mehr als 5.000 Dollar monatlich, dass es bei den Menschen, die mehr als das verdienen, keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen Verdienst und gefühltem Glück mehr gibt. Bei Menschen, die in westlichen Industrienationen deutlich weniger verdienen, da kann man das so eindeutig nicht sagen. Ein gewisser materieller Wohlstand, eben ein weitgehend sorgenfreies Auskommen, trägt dann doch einiges zur allgemeinen Lebenszufriedenheit bei. Und in diesem Zusammenhang stellt sich übrigens auch die fast schon philosophische Frage, ob eigentlich Glück das gleiche ist wie die Abwesenheit von Unglück. Denn selbst die Abwesenheit von Glück ist ja schließlich nicht zwangsläufig Unglück oder Traurigkeit. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Die Abwesenheit von Unglück bedeutet ja auch nicht, dass ich mich wirklich glücklich fühle. Und auf Geld bezogen könnte man ja sagen, dass wenn es auch schon nicht glücklich macht, alleine nicht glücklich macht, dann verhindert es doch zumindest das ein oder andere Unglück. Ein Beispiel, wenn etwas kaputt geht, das ich wirklich dringend brauche, wenn ich zum Beispiel aus irgendeinem Grund auf ein Auto angewiesen bin und das den Geist aufgibt, dann ist das für einen vergleichsweise reichen Menschen zwar vielleicht auch blöd, aber kein existenzielles Problem. Für jemanden, der aber jeden Cent zweimal umdrehen muss, sieht das eben anders aus. Und Geld eröffnet natürlich auch Möglichkeiten, die man sonst nicht hätte. Es ist zwar immer selbstwertdienlich und sieht ganz nobel aus, wenn ich sage, dass so etwas Banales wie Geld für mich keine Rolle spielen würde, aber so ganz ehrlich ist so ein Statement doch meistens nicht. Da wäre eine etwas differenziertere Sicht wohl ehrlicher. Wenn wir uns zum Beispiel selber verkaufen wollen, bei der Jobsuche oder auch bei einer Kundenakquise, bei einem Vorstellungsgespräch, dann erweckt man mit Geld, was man hat, natürlich keinen optimalen Eindruck, das nutzt da wenig, aber das Geld hilft, unsere Vorzüge auch deutlich ins richtige Licht zu rücken. Das beginnt ja schon bei der Frage, ob ich mir gute Visitenkarten leisten kann oder eine angemessene Kleidung. Sicher, da kann man sagen, das seien alles nur Äußerlichkeiten und das wäre ja nicht der Kern unserer Persönlichkeit und schon gar nicht unserer Kompetenzen. Stimmt, aber solche Äußerlichkeiten sind eben das, was den ersten Eindruck erweckt. Und zu mehr als einem ersten Eindruck kommt man ja oft genug auch gar nicht. Aber ich glaube, hier liegt auch ein Kern des Problems beim Streben nach Geld und Materiellem, nämlich der soziale Vergleich. Den Kindern und Jugendlichen in Rumänien, die sich ja in ihrer eigenen Wahrnehmung als recht glücklich herausgestellt haben, denen fehlt das iPhone wohl auch deshalb nicht, weil ihre sozialen Kontakte auch keins haben. In unserer Wohlstandsgesellschaft hier ist der Orientierungsmaßstab eben auch nicht Rumänien, die Türkei oder Bangladesch, sondern wir vergleichen uns mit dem Teil unseres unmittelbaren Umfeldes, das wir anstreben, und zwar immer, egal auf welchem Wohlstandsniveau wir uns bewegen. Deshalb kann man zwar schon viel haben, aber trotzdem noch mehr wollen. Es gibt auch Untersuchungen, die belegen, dass man mit Geld oder Materiellem dann glücklicher ist, wenn man nicht nur mehr hat als vorher, sondern insbesondere, wenn man mehr hat als andere in meiner Bezugsgruppe. Und das ist durchaus auch nachvollziehbar, denn was alle haben, nimmt man ja auch schnell für selbstverständlich. Hat man aber mehr als andere, dann ist es eben nicht mehr selbstverständlich und dann wird es auch mehr wertgeschätzt. Die amerikanischen Soziologen Glenn Feuerbach und Laura Tech haben 2010 die Ergebnisse einer breit angelegten Untersuchung veröffentlicht. In der haben sie immerhin 23.000 erwachsene US-Amerikaner einbezogen. Und das Ergebnis war, die US-Bürger mit viel Geld waren im Durchschnitt durchaus zufriedener als Arme. Aber zusätzlich stellte sich heraus, dass sich im Schnitt die für am glücklichsten hielten, die über mehr Geld verfügt haben als ihre gleichaltrigen Kollegen, Geschwister oder Freunde. Da ist Geld und Materielles im sozialen Vergleich eben nicht zu unterschätzen. Die beiden Soziologen hatten noch eine weitere Frage gestellt, bei der die Probanden die Wahl hatten, sich gedanklich für eine von zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Entweder ein Jahresgehalt von 60.000 Dollar, während ein Kollege für den gleichen Job nur 50.000 bekommt, oder aber sie bekommen 80.000, der Kollege aber 90.000. Na, die zweite Variante hätte dem Probanden jetzt zwar mehr versprochen, und trotzdem entschied sich die Mehrheit der Befragten dafür, eher weniger zu nehmen, wenn es dafür mehr ist, als der andere bekommt. Vordergründig absolut irrational, aber es ist offenbar im sozialen Vergleich wichtiger, besser dazustehen als andere, als tatsächlich das Optimum herauszuholen. Und das passt übrigens zu etwas, worüber ich vor einiger Zeit schon mal in unserer Podcast-Episode zum Thema Was ist Glück gesprochen habe. Die findet ihr im Archiv auf unserer Webseite, wenn es euch interessiert. Da habe ich über diverse Untersuchungen gesprochen, die zeigen, dass uns tolle Erlebnisse generell glücklicher machen als schöne Dinge. Und in diesem Beispiel, was wir jetzt eben hatten, ist es scheinbar auch das Erlebnis, besser dazustehen als andere, was wichtiger ist als der Umstand, sachlich gesehen mehr Geld zu haben. Wobei das natürlich davon abhängt, was finanziell gesehen unser Ausgangspunkt ist. Ob jemand Erlebnisse oder Besitz bevorzugt, hängt natürlich auch davon ab, was ich bereits habe oder nicht habe. Wer am Existenzminimum lebt und kein Dach über dem Kopf hat, der wird etwas Materiellem, das ihm hilft, wohl sicher den Vorzug gegenüber einem schönen Erlebnis geben. Und umgekehrt schätzt jemand, der schon alles hat, einen besonders schönen Tag wohl höher als irgendein teures Ding, das er eigentlich gar nicht braucht. Und das erklärt vielleicht auch diesen scheinbaren Widerspruch in Deutschland, den ich eingangs erwähnt habe. Wir sind zwar durchschnittlich vom Wohlstand her auf Platz 4 in der Welt, vom gefühlten Glück her aber nur auf Platz 16. Und das mag wohl auch daran liegen, dass es bei uns eine recht deutliche Kluft zwischen Arm und Reich gibt. 10% der Deutschen besitzen 60% des Vermögens. Und jetzt erinnern wir uns nochmal daran, wie wichtig der soziale Vergleich bei Geld und Wohlstand ist. Wenn Menschen sich nicht glücklich fühlen, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass sie im globalen Vergleich zu wenig haben, sondern im Vergleich zu den 10%, die nebenan wohnen. Und tatsächlich leben die zufriedensten Menschen weltweit doch eher in Ländern, in denen nicht unbedingt der Wohlstand am höchsten ist, aber dafür die Kluft zwischen Arm und Reich vergleichsweise klein. Und das ist wohl auch der Grund dafür, warum Teilen und Abgeben etwas ist, das viele Menschen glücklich macht. Da kann man ja bei Gelegenheit mal drüber nachdenken. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest mal wieder etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wir nehmen dafür auch gerne einige Sternchen als Bewertung von dir, wenn es dir gefallen hat, oder auch eine Empfehlung an andere. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, oder was noch besser wäre, wir sehen uns auf einem unserer Seminare. Was diesbezüglich unsere Angebote sind, zum Menschenlesen, zu Rhetorik und der Macht der Sprache, aber auch zur Selbsthypnose und all dem, was damit möglich ist, findet ihr auf unserer Webseite www.blackbox-protokoll.de. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und ich. Am Mikrofon war heute Thomas Heine. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.